Evangelium auf den heutigen Sonntag steht im ersten Johannesevangelium im ersten Kapitel von Vers 35 ab. Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger, und als er sah Jesus wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht, Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die es von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, des Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das ist verdolmetscht, der Gesalbte, und führte ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, des Johannes Sohn, du sollst Kephas heißen. Das wird verdolmetscht: Fels. Was sucht ihr? So fragte Jesus die Leute. Wollt ihr euch nur über einen Wanderprediger informieren, der in israelitischen Landen Furore macht und eine neue Religiosität verbreitet? Mit Information bin ich nicht zu fassen. Was sucht ihr? Wollt ihr mit einem Wanderprediger diskutieren, der die Schultheologie in Frage stellt und ketzerische Lehren verbreitet? Für Diskussion stehe ich nicht bereit. Was sucht ihr? Wollt ihr gar euch über einen Wunderdoktor faszinieren, der Brot aus dem Ärmel schüttelt oder Kaninchen aus dem Zylinder zaubert? Für Faszination habe ich wenig Interesse. Oder wollt ihr es wirklich mit der Person zu tun bekommen, die Licht ins Dunkel, Wahrheit in die Lüge und Freude ins Leid bringt? Was sucht ihr? So fragte Jesus die Leute. So fragt Jesus uns. Was sucht ihr? Wollt ihr euch nur kirchlich informieren, so wie man sich politisch oder beruflich informiert? Mit Information ist das Wesen der Kirche nicht zu fassen. Was sucht ihr? Wollt ihr nur theologisch diskutieren, so wie man mit einem Philosophen diskutiert? Aber mit Diskussion ist die Wahrheit nicht zu finden. Was sucht ihr? Oder wollt ihr euch nur geistlich faszinieren, so wie man sich künstlerisch oder musikalisch fasziniert? Aber mit Faszination hat der Glaube wenig gemein. Oder wollt ihr wirklich mit dem zu tun bekommen, der im Dunkel des Zweifels und der Verzweiflung es Licht machen kann, weil er das Licht der Welt ist? Wollt ihr es wirklich mit dem zu tun bekommen, der Leid und Schrecken umkehren kann, weil er die Wahrheit und die Freude in Person ist? Ersehnt ihr das, so wie der Sänger vor 3000 Jahren? Im 119. Psalm sagt er: Meine Augen sehnen sich nach dem Wort und sagen: Wann tröstest du mich? Wie lange soll dein Knecht noch warten? Begehrt ihr das wie die Männer am Jordan? Einer von ihnen schrieb in einem Brief: Ich möchte ja Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich nach dem, was vorne ist. Verlangt ihr das? So wie der Satiriker Malcolm Meckeridge. In seinen zeitkritischen Bekenntnissen schreibt er: Jedes Mal, wenn ich Bachsche Musik höre, wenn ich Dostojewski lese, wenn ich die Kathedrale von Chartres oder ein anderes Meisterwerk christlicher Kunst besuche, dann überfällt mich jenes leidenschaftliche Verlangen, an dem Leben dieses einzigartigen Herrn teilzuhaben. Was wünscht ihr? Was wollt ihr? Was sucht ihr? Wenn ihr Jesus Christus sucht und nur Jesus Christus, dann seid ihr richtig. Dann seht auf die Hand des Johannes. Dann geht an der Hand des Andreas. Und dann lebt mit der Hand des Petrus. Denn wer so sucht, wird finden. Das also ist das Erste. Seht auf die Hand des Johannes, dieses Täufers am Rande der Wüste. Sie zeigt nicht auf den Vierfürsten Herodes, diesen gerissenen Fuchs in Galiläa, der sich mit List und Tücke an der Macht hält. Er zeigt auch nicht auf den Landpfleger Pontius Pilatus, diesen unberechenbaren Löwen aus Juda, der mit Schrecken und Gewalt seine Herrschaft ausübt. Und sie zeigt erst recht nicht auf den Kaiser Tiberius, diesen nimmersatten Wolf, der sich immer mehr Völkerschaften unter den Nagel reißt. Diese Täuferhand zeigt überhaupt nicht auf die großen Tiere der Welt, die letztlich doch keine Geschichte, sondern immer nur Geschichten machen. Er zeigt auf einen Mann von Nazareth, der sich mit Hingabe über Lahme und Blinde und Krüppel beugt. Seht, das ist Gottes Lamm. Seht, das ist's. Löwen reißen und Wölfe schlagen und Füchse töten. Aber das Lamm wird gerissen, wird geschlagen, wird getötet. So aber genau trägt es die Sünde der Welt und trägt die Sünde meines Lebens. Was das bedeutet? Zum Beispiel, ich brauche den glühenden Zorn, der mir beim Zeitungslesen oder beim Fernsehgucken aufsteigt, nicht mehr an meiner Frau und Kindern, an meinen Mitarbeitern auslassen, sondern ich kann ihn auf das Lamm legen. Oder ich muss den gerechten Hass, der mir wegen erlittenem Unrecht bis in den Tiefschlaf hinein das Leben schwer macht, nicht mehr bei mir behalten, sondern darf ihn auf das Lamm packen. Ich muss die dunkle Schuld, die mir seit jener unbegreiflichen Stunde nachfolgt und um sich greift wie ein böses Geschwür, nicht mehr mit mir herumschleppen, sondern ich kann dies auf das Lamm binden. Es gibt überhaupt nichts mehr an Dunklem und Unverstehbarem, was nicht auf dem Rücken dieses geduldigen Lammes Platz finde. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. So ist Johannes zum Wegzeiger geworden. Sein Reden und Handeln stellte er in diesen Dienst. Diese zeigende Hand ist unübersehbar. Der eine entdeckt sie im Werk eines Matthias Grünewald. Auf dem Isenheimer Altar zeigt dieser überlange Zeigefinger auf den, der größer ist als Johannes und dem er nicht wert ist, die Schuhriemen aufzulösen. Matthias, der Maler Matthias, tut diesen Johannesdienst. Der andere entdeckt diese Hand im Werk eines Johann Sebastian Bach. Unvergesslich, der Eingangschor zur Matthäus-Passion mit seinem Wehklagenden. Seht ihn als wie ein Lamm und darüber der Choral, O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Bach weist immer mit seinem Soli Deo Gloria, mit seinem Gott allein sei Ehre, dass er immer schlicht und demütig unter seinen Kompositionen setzte, jedes Mal von sich weg hin auf den, der größer ist als er und dem er als Schmerzensmann begegnete. Wir wünschen es ja diesen 14 Tagen hier, dass nicht nur ein Einblick in das Werk Bachs geschieht, sondern auch ein Ausblick auf diesen Herrn. Und die Dritten entdecken diese Hand in der Handschrift eines Zeitgenossen. So etwa wie bei Malcolm Meckeridge. Irgendwo schreibt er, ich war in Australien bei einer Schafschur zugegen, wo auch ein Lamm getötet wurde. Der Anblick war für mich furchtbar. Das rote Blut auf der weißen, weichen Wolle. Und da war es in mir, jenes Bild. Das Opferlamm, das Agnus Dei, Opfertod. Jemand stirbt, damit andere leben. Davon lebe ich. Es ist gleichgültig, wo wir diese johannische Hand entdecken. In der Kunst, in der Musik, in der Literatur. Nur, dass wir sie erkennen und in ihrer richtungsgebenden Funktion anerkennen, darauf kommt es an. Wegweiser wollen nicht genossen und bestaunt, sondern ganz schlicht befolgt werden. Und weil wir dieses Lamm finden müssen, diesen Lastträger, dieses Fundament unseres Lebens, deshalb seht auf die Hand des Johannes. Und das andere, geht an der Hand des Andreas, dieses Nachfolgers aus dem Kreis des Täufers. Er ist dieser Spur nachgegangen und tatsächlich diesem Jesus begegnet. Ohne Aufnahmeprüfung, ohne Eignungstest, ohne Katechumenenprüfung wurde er angenommen und aufgenommen. Komm und sieh. Das ist die herzliche Einladung für jeden, der seinem Leben einen neuen Sinn geben will. Um die 8. Stunde sei es passiert. Das ist nachmittags um 4. Andreas konnte Stunde und Zeit angeben. Blaise Pascal konnte das auch. Auf dem Erinnerungsblatt, so nannte er es, das er zwischen Tuch und Stoff seines Rocks eingenäht hatte und ständig mit sich herumtrug, sprach er von dieser realen Begegnung mit dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der nicht der Gott der Philosophen und der Weisen sei. Auch der im Jahre 1955 verstorbene französische Dichter Paul Claudel konnte von einem Gottesdienst berichten. Ich stand unter der Menge, nahe beim zweiten Pfeiler am Chorausgang, rechts auf der Seite der Sakristei. Da vollzog sich das Ereignis, das für mein ganzes Leben bestimmend sein sollte. In einem Nu wurde mein Herz ergriffen. Ich glaubte mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, dass mein ganzes Sein geradezu gewaltsam emporgerissen wurde. Viele kennen solche präzisen Angaben nicht, ich auch nicht. Der Neuanfang kann auch allmählich und etappenweise geschehen. Aber einmal muss es doch zu jener Verdichtung kommen, wo ich mitten in einer Predigt, mitten in einer Messe, mitten bei der Bibellektüre diese werbende und einladende Stimme höre, komm und sieh. Und wo ich komme und wo ich sehe. Wer aber Jesus sieht, der sieht auch den anderen. Wer zu Jesus kommt, kommt auch zum Nächsten. Wer Jesus findet, findet seinen Bruder. Es ist geradezu ein Qualitätsbeweis unseres Glaubens, ob wir auch anderen zu diesem Glück verhelfen wollen. Wer nur angestaubtes Glaubens- und Traditionsgut mit sich herumschleppt, wird wenig Verlangen in sich tragen, auch andere noch damit zu beglücken. Wer aber Feuer gefangen hat, zündet andere an. Wer Glauben entdeckt hat, steckt andere an. Wer Liebe gefunden hat, wird andere lieben. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und deshalb sehen wir diesen Andreas. Kaum ist er bei diesem Herrn angekommen, da steht er auch vor seinem Bruder und sagt nicht. Wir vermuten, dass in diesem Wanderprediger der Christus sich verbirgt. Wir meinen, dies könne der Messias sein. Wir vermuten stark, dass sich die alttestamentliche Verheißung erfüllt hat. Mit Meinungen, Vermutungen, Annahmen locken wir keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Andrea sagt, wir haben den Messias gefunden. Das ist keine abstoßende Selbstsicherheit, sondern jene begehrenswerte Heilsgewissheit, die Johannes Calvin einmal so umformulierte. Nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten in meinem Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Dieses so wenig drängerische und aufdringliche Zeugnis, das aus einem liebenden und taktvollen Herzen kommt, überzeugt und bringt den Mann in Bewegung. An der Hand seines Bruders findet Simon Petrus den Herrn. Johannes, Andreas ist zum Wegbegleiter geworden. Seine Hand ist unübersehbar. Vielleicht entdecke ich sie bei jenem Besucher, der an meiner Haustür klingelt und mich einmal in die Gemeinde einladen will. Vielleicht entdecken wir ihn bei jenem Freund, der mich anklingelt und mich zum Hauskreis einlädt. Andreas will zum Leben helfen. Deshalb geht an seiner Hand. Und ein letztes. Lebt mit der Hand des Petrus dieses Jüngers Jesu. Wohl hat sie ihm die Treue geschworen. Und immer wieder war es so, als ob von dieser Treue nichts zu sehen ist. Wir kennen seine abwehrende Hand, die Christus den Kreuzesweg verbauen wollte. Das widerfahre dir nur nicht. Wir kennen seine schlagende Hand, wie er dem Kriegsknecht Malchus in Gethsemane das Ohr abschlägt und er hören muss, stecke dein Schwert an seinen Ort. Wir kennen seine abwehrende Hand, die die Wahrheit nicht ertragen konnte und deshalb auf dem Gerichtshof sagen musste, ich kenne den Menschen nicht. Wir kennen seine resignierende Hand, die auf dem See Genezareth Ostern nicht wahrhaben wollte. Lasst uns fischen gehen. Also keine andere Hand, als wir, wie sie auch haben. Helfen wollend, aber immer wieder verletzen. Lieben wollen, aber immer wieder tötend. Bauen wollend und immer wieder loslassend. Unzuverlässig, treulos, schmutzig. Muss dieser Herr nicht auf unseren Handschlag verzichten? Und Jesus sagt, du bist Simon, trotzdem sollst du Kephas sein. Du bist der Wankelmütige, trotzdem sollst du der Feste werden. Du bist der Hin- und Hergeworfene, trotzdem sollst du der Standhafte sein. Jesus sieht eben nicht nur den Fischer aus Galiläa, sondern auch den Felsenmann seiner Kirche. Jesus sieht nie nur, wer wir sind, sondern auch das, was aus uns werden kann. In jedem von uns steckt etwas Großes und Ungeahntes, das für den Bau seines Reiches nötig ist. Als ein Besucher zu Michelangelo kam, der mit seinem Meißel eben am Werke war, und er gefragt wurde, was tust du denn da? Da soll er geantwortet haben, ich befreie den Engel, der von diesem Marmor gefangen gehalten wird. Jesus setzt in jedem Menschen den frei, der für den Bau seines Reiches nötig ist. Und wer daran leidet, dass er keinen Wert besitze. Und wer darunter stöhnt, dass er so unnütz sei. Und wer darunter zerbricht, dass er nur am Rande vegetiert, der begebe sich in die Wehgenossenschaft dieses Petrus. Dort kann er erfahren, dass dieser Jesus jede Hand, die ihm entgegengestreckt wird, in seine Hände nimmt und sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Lebensunwertes Leben gibt es bei diesem Herrn nicht. Aber, liebe Freunde, ob dies wahr ist? Dies alles mit dieser zeigenden, führenden und helfenden Hand, ob dies wirklich wahr ist? Komm und sieh. Amen.